Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon und einem Ausschnitt aus dem russischen Radioprogramm.
18 Uhr in Moskau.
Die 18 Uhr Nachrichten in Moskau machen auf mit der Meldung, dass in der Ukraine biologische Waffen entwickelt werden. In Zusammenarbeit mit den USA. Nachhören und auf Englisch parallel dazu mitlesen lässt sich das in einem interaktiven Projekt des Economist. Die Putin-Show heißt es. Und zeichnet einen Tag im Leben eines russischen Medienkonsumenten nach. Von der Morgenlektüre bis zu den Spätnachrichten im Fernsehen. Für alle, die ausreichend Englisch verstehen, ein lohnendes Experiment, sich einmal dem ganzen Propagandagewitter auszusetzen und besser zu verstehen, warum die öffentliche Meinung in Russland so ist, wie sie ist. Viel war schon zu hören und zu lesen darüber, wie geschickt die Ukraine, wie gut Präsident Zelensky die Bedürfnisse internationaler Medien bedienen. Natürlich ohnehin schon mit dem Sympathievorschuss versehen, dass es sich bei der Ukraine um ein Land handelt, das attackiert und dessen Bevölkerung massakriert wird. Gleichwohl sollten Journalisten auch kritisch auf die ukrainische Seite schauen. Der Krieg ist noch in vollem Gange und schon findet ein Kriegsverbrecherprozess statt in Kiew gegen den 21-jährigen russischen Soldaten Vadim S. Er hat gestanden, einen Zivilisten erschossen zu haben. Im Online-Auftritt des Deutschlandfunks und bei tagesschau.de zum Beispiel ist sein Bild verpixelt worden. Andere Medien waren weniger zurückhaltend. Während vieler Kriege in den letzten Jahren wurde die Frage aufgeworfen, wo verläuft die Grenze zwischen dem Informationsanspruch der Gesellschaft und dem Missbrauch von Kriegsgefangenen für propagandistische Zwecke der teilnehmenden Parteien. Vor dieser Sendung habe ich Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler gefragt, ob Medien gerade Gefahr laufen, auf einen Propagandaakt der Ukraine hereinzufallen.
Die Gefahr finde ich ehrlich gesagt nicht so groß, denn es handelt sich um einen Prozess, also um ein Gerichtsverfahren. Es gibt Verteidiger, es gibt den Angeklagten, der sich äußern kann. Und es gibt vor allem auf ukrainischer Seite das Bedürfnis zu demonstrieren. Auf der einen Seite sind Kriegsverbrechen geschehen. Es ist das erste von registrierten, dokumentierten 11.000 Kriegsverbrechen, denen die Ukraine nachgehen möchte. Und dass sie das nicht außergerichtlich macht und nicht am Rechtsstaat vorbei macht, das ist, glaube ich, ein verbreitetes Bedürfnis in der Ukraine. Auf der anderen Seite natürlich auch der Wunsch der Bevölkerung zu sehen, da ist ein so offensichtliches Unrecht geschehen. Das muss bestraft werden, das kann man nicht einfach so zur Seite tun. Da muss auch so ein Bedürfnis sicherlich nachgegeben werden. Wenn wir diesen Angeklagten haben und ihm die Schuld nachweisen können, dann muss das auch geschehen. Und wenn es vor Gericht geschieht, dann hat das auch seine Richtigkeit. Also diese Propaganda, das als Propaganda zu bezeichnen, finde ich nicht gerechtfertigt. Ich finde es auch eigentlich wirklich eine falsche Bewertung.
Mhm. Inwiefern können denn Journalistinnen und Journalisten diesen Prozess begleiten und auch nachprüfen, ob dieser Prozess ordentlich geführt wird?
Also es gibt eine Generalstaatsanwaltschaft, die sich der Presse gegenüber äußert. Es gibt die Möglichkeit, diesen Prozess, jedenfalls was den gestrigen Verhandlungstag anbelangt, den konnte man verfolgen. Da gab es eine Live-Berichterstattung. Ob das an den nächsten Verhandlungstagen anders aussehen wird, das muss man sehen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Der Prozess hat ja am vorigen Freitag begonnen und ist dann relativ schnell fortgesetzt worden. Es gibt eine erste Ankündigung, wie das Strafmaß ausfallen könnte. Das richtet sich sicherlich auch danach, ob diesem jungen Panzerfahrer, der soll der Kommandeur einer Panzereinheit gewesen sein, ob diesem 21-jährigen Mann aus Irkutsk da etwas nachgewiesen werden kann, was über die Ausführung eines Befehls hinausgeht, ob auch berücksichtigt wird, dass er auf einen Befehl hin gehandelt hat. Also das Strafmaß sind jetzt mindestens 10 Jahre Freiheitsentzug oder aber lebenslänglich. Und das wird man sicherlich in den nächsten Prozesstagen verfolgen können, welche Erwägungen da auch eine Rolle spielen, die dann eben zu einem Urteil führen. Also mein Eindruck ist, dass das ziemlich transparent läuft.
Wie reagieren denn die Russen auf diesen Prozess?
Die Russen sagen, dass sie keine Informationen über diesen Fall haben. Und sie beschuldigen aber umgekehrt sofort, dass Kiew solche Vorwürfe konstruiert. Und Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte, dass es nur begrenzte Möglichkeiten gibt zu helfen, denn es gibt ja keine diplomatische Vertretung mehr Russlands in der Ukraine. Und ganz grundsätzlich erinnerte er daran, dass die ganzen Kriegsverbrechervorwürfe gegen die russische Armee sowieso Fake seien oder Inszenierungen seien. Das heißt also, man lässt sich auf die Argumentation, dass da ein Soldat vor Gericht gestellt wird von den russischen Streitkräften, ein Armeeangehöriger, auf diese ganze Argumentation lässt man sich überhaupt nicht ein.
Sagt Sabine Adler, Korrespondentin des Deutschlandfunks. Heute vor 50 Jahren erschütterten mehrere Explosionen den Springer Verlag in Hamburg. Es war eine politisch aufgeheizte Zeit und die Rote Armee-Fraktion um Meinhof, Baader und Enslin nahmen in ihrer sogenannten Mai-Offensive, auch das ein Propagandaausdruck, Tote in Kauf. Über den Anschlag hat unser Landeskorrespondent Axel Schröder mit Zeitzeugen und Historikern gesprochen.
Arndt Pötter erinnert sich noch genau an den 19. Mai 1972. Er war stellvertretender Verlagsleiter von Axel Springers Bildgruppe in Hamburg, als die erste Bombe explodierte.
Ich hatte eine Konferenz bei mir im Büro, bin rausgegangen, um zu gucken, wo das herkommen könnte. Bin dann oben auf diesem Glasstich gegangen, diesem Übergang zur Kantine. Bin wieder in meinem Sekretariat zurückgegangen, weiter bin ich gar nicht gekommen. In dem Moment knallte die zweite Bombe 4 Meter von mir entfernt.
Er selbst kam mit dem Schrecken und Prellungen davon, erzählt Pötter vor dem einstigen Verlagsgebäude in der Hamburger Innenstadt. Rund 2 Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zum Teil schwer verletzt.
Ich habe doppeltes Glück gehabt. Wenn ich nur an dieser Stelle, wo ich geguckt habe, 10 Sekunden länger gestanden hätte, dann wäre ich mit der Wucht der Bombe aus dem 6. Stock rausgeschmissen worden.
Von insgesamt 6 Rohrbomben waren nur 2 explodiert. Einen Tag später bekannte sich das RAF-Kommando 2. Juni zur Tat, benannt nach dem Todestag des Studenten Benno Ohnesorg im Jahr 1967. Der Verleger Axel Springer war für die Terroristen aus mehreren Gründen zum Feindbild geworden. Er war Europas mächtigster Verlagschef und ein überzeugter Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, also des kapitalistischen Systems. Springer war erklärter Gegner der Sowjetunion und der Staatsführung der DDR und er bekannte sich zum transatlantischen Bündnis mit den USA, deren Krieg in Vietnam die Studentenbewegung verurteilte. Diese Bewegung und ihre teils gewalttätigen Proteste wurden wiederum vor allem von der Bild scharf attackiert.
Geschäfte werden demoliert, Autos umgeworfen, Fensterscheiben zertrümmert, friedliche Bürger bedroht, die deutsche Fahne verbrannt und irgendein Kommunistensymbol gehisst. Man darf über das, was zurzeit geschieht, nicht zur Tagesordnung übergehen. Man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen.
Der Bildkommentar erscheint im Frühjahr 1968, daneben ein Foto von Rudi Dutschke, dem wohl prominentesten Vertreter der rebellischen Studierenden. Wenige Monate später wird Dutschke auf offener Straße niedergeschossen. Für viele Aktivistinnen und Aktivisten, Intellektuelle und Musiker wie Wolf Biermann ist damals klar, dass für die Schüsse auf Ohnesorg und Dutschke ein politisch aufgeheiztes Klima verantwortlich ist, für das auch die Medien des Springer Verlags, vor allem die Bild, gesorgt hätten, sagt der Münsteraner Medienhistoriker Thomas Birkner.
Woraus dann eben auch der Ruf kam, ja, Bild hat mitgeschossen. Und aus dieser Gemengelage heraus galt es dann als mögliches Ziel von einem bewaffneten Kampf eben auch das Springerhaus anzugreifen in Hamburg.
Klar ist, der Anschlag, federführend von Ulrike Meinhof geplant, zielte nicht auf den Verlagschef selbst, sondern auf die Produktion der Springer-Zeitungen im Hamburger Verlagshaus. Das haben die beiden Springer-Autoren Lars Broder-Keil und Sven-Felix Kellerhoff in ihrem gerade erschienenen Buch Zielscheibe Axel Springer rekonstruiert.
Es gab zahlreiche verletzte Mitarbeiter, vor allem Korrektoren, Drucker, Verlagsmitarbeiter. Einige auch schwer, mussten mehrere Wochen im Krankenhaus liegen. Und natürlich für viele Mitarbeiter war das natürlich ein traumatisches Erlebnis mit Nachwirkung.
Gleich nach dem Anschlag rückt die Hamburger Zeitungslandschaft noch enger zusammen. Es gibt Angebote anderer Verlage, den Druck der Springerblätter mit zu übernehmen, solange die Schäden am Verlagshaus wieder behoben werden. Und Axel Springer führt strenge Zugangskontrollen für alle Verlagsgebäude ein, erinnert sich Christoph von Wodke, damals Grafiker bei Springer.
Das war unwirklich, sag ich mal so. Nicht? Und alle Sicherheitsvorkehrungen, die danach passierten, resultierten ja praktisch aufgrund dieses Anschlags. Vorher konnte man rein und raus gehen, es war ein offenes Haus, es war wunderbar, man musste niemandem irgendwas zeigen. Und ab der Sekunde war alles anders.
Das Kölner Forum für Journalismuskritik findet heute zum 6. Mal statt, hier im Gebäude des Deutschlandfunks in Köln. Veranstalter sind die Nachrichtenredaktion unseres Hauses und die Initiative Nachrichtenaufklärung, die regelmäßig aufzeigt, welche Themen es nicht in die Schlagzeilen schaffen, obwohl sie es verdient hätten. Berichten in Zeiten des Krieges heißt es, nicht ohne Grund, das Motto der Veranstaltung. Aber darum geht es heute nicht allein. Mein Kollege Michael Borgers ist vor Ort und hat sich den ersten Teil schon einmal angesehen. Welche Eindrücke bringen Sie mit, Michael?
Ja, ganz frisch den Eindruck einer Botschaft, eine ja, etwa 10-minütige Botschaft, vorgelesen von einem Sprecher des Deutschlandfunks. Eine Botschaft der Novaya Gazeta, also der Zeitung, die lange ja als eine der letzten unabhängigen Stimmen in der russischen Presse gegolten hat. Und die seit Russlands Krieg gegen die Ukraine verstummt ist, seit Ende März, zumindest in ihrer Heimat. Denn außerhalb, das wurde auch deutlich in dieser Botschaft, außerhalb, da machen sie weiter mit der Novaya Gazeta Europe, also mit Inhalten, die sich an Russen und Russland Interessierte in ganz Europa richten.
Und es ging bei der Veranstaltung bisher um eine Frage, die wir in Medias Res ja auch häufiger stellen. Wo befindet sich die Grenzlinie zwischen Journalismus und Aktivismus? Da scheiden sich ja die Geister, auch hier in Köln?
Zum Teil. Also eigentlich waren sich alle einig darin, dass Journalismus grundsätzlich informieren soll, dass er das so professionell wie möglich leisten soll und sich dabei an bestimmten Regeln orientieren muss. Regeln wie transparent sein bei der eigenen Berichterstattung beispielsweise und dabei auch Positionen suchen, die nicht unbedingt nur die eigenen Vorstellungen, die eigene Haltung, auch da waren sich die meisten einig, die haben Journalistinnen und Journalisten Haltung bestätigen.
Das heißt, sie waren sich alle einig, das heißt, der Journalismus hat gar kein Aktivismusproblem?
Ja, das sah lange so aus. Es waren insgesamt 5 Panel-Teilnehmer. Da ist dann eben doch die Frage, wie man Aktivismus definiert. Das wurde dann am Ende deutlich. Konkret wurde die ganze Debatte dort, als es um die Berichterstattung über die Klimakrise gegangen ist, wo beispielsweise Maren Ohner sagt, Ohner, die kennen wir ja auch aus unserem Programm, die sich als Professorin für Medienpsychologie genau anschaut, welche Wirkung Berichterstattung eigentlich haben kann. Und sie, Ohner, sagt, seit 4 Jahrzehnten ist dieses Problem, das Problem des Klimawandels, bekannt, den Medien. Der Klimawandel, doch der Journalismus versagt dabei, das eigentlich den Menschen zu vermitteln. obwohl die Zeit davon läuft. Und Hildegard Stausberg, das ist eine ehemalige Chefredakteurin der Deutschen Welle und heute eine Korrespondentin, die für die Welt arbeitet, die Tageszeitung Welt, betonte hier dann, es bleibt aber dennoch weiterhin die vorderste Aufgabe des Journalismus, den Menschen Dinge zu erklären, weil er sie, die Menschen, sonst verlieren würde. Also an diesem Punkt wurde dann doch noch eine etwas unterschiedliche Sicht deutlich. Die eine, die sagt, macht mehr Tempo und aktivistisch ist Journalismus ohnehin immer, weil er die Hirnzellen aktiviert, so hat es Maren Ohner formuliert. Und die andere, Frau Stausberg, die Journalistin mit jahrzehntelanger Erfahrung, die unterstreicht, informieren ja, aber bitte doch weiterhin mit Bedacht.
Zu Ende geht das Forum am frühen Abend mit einer Preisverleihung. Die Meldung dazu kam ja gestern schon. Julian Assange wird mit dem Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik ausgezeichnet. Günter Wallraff wird persönlich da sein. Julian Assange aber aus den bekannten Gründen natürlich nicht. Wer wird denn den Preis in seiner Abwesenheit entgegennehmen?
Stella Morris, das ist eine Anwältin, die sich schon lange gegen eine Auslieferung Assanges an die USA einsetzt und die seit diesem Jahr auch seine Ehefrau ist. Die beiden haben im März geheiratet. Eine Hochzeit war das allerdings ohne Bräutigam, denn Assange selbst war und ist noch immer im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Großbritannien. Das sind die bekannten Gründe, die Sie ja gerade meinten, Frau Baetz. Und von dort könnte der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Assange, ja dann tatsächlich bald in die USA ausgeliefert werden, wo ihm dann weitere Jahre im Gefängnis drohen würden wahrscheinlich. In der Begründung der Jury heißt es nun, mit der Enthüllung von geheimen Bild- und Textmaterial zu möglichen Kriegsverbrechen der USA hat Julian Assange einen bedeutenden investigativen Beitrag zur Nachrichtenaufklärung geleistet.
Vielen Dank, Michael Borgers, für diese ersten Eindrücke vom Kölner Forum für Journalismuskritik, das gerade im Deutschlandfunk veranstaltet wird. Besser gut kopiert als schlecht erfunden. Nach diesem Motto agiert zurzeit Mark Zuckerberg. Die Plattform, die im Meta-Konzern noch als erste eine junge Zielgruppe erreicht, Instagram nämlich, soll noch jünger werden und wird daher Richtung TikTok getrimmt. Kurze Filmchen statt Bilder und Insta-Stories also. Vielen Usern gefällt das gar nicht. Ein Strategiewechsel mit Chancen für das Unternehmen Meta, früher bekannt als Facebook. Markus Schuler hat sich das Ganze für uns angesehen.
Seit Wochen beklagen sich die Userinnen und User bei Instagram. Die ehemalige Fotoplattform hat wieder mal ihren Algorithmus verändert. Videoblogger Dominic beschwert sich via YouTube-Posting.
Nobody really knows what's going on anymore. Unfortunately, that's not the
only... Keiner weiß, was zurzeit passiert. Schlimmer noch, Instagram scheint seinen Algorithmus komplett geändert zu haben. Sie verärgern somit ihre Nutzerinnen und Nutzer.
Mostly just pissing off people.
Vlogger Adam Earhart ist da deutlich sachlicher. Auf seinem YouTube-Kanal sagt er, Instagram kennt nur ein Ziel. Sein offizielles Motto lautet zwar, die besten Momente einzufangen. Sein wahres Ziel ist viel einfacher und sehr kapitalistisch, nämlich Geld zu verdienen. Nur so viel ist sicher, Instagram hechelt seit Jahren seinem großen Konkurrenten TikTok hinterher. Anfang des Jahres verkündete Adam Mosseri beim Facebook-Mutterkonzern Meta für Instagram zuständig deshalb, bei Instagram werden Videos künftig eine größere Rolle spielen. Die Inhalte werden mehr Platz auf dem Bildschirm einnehmen. Die bittere Wahrheit lautet jedoch, bei TikTok werden originäre Inhalte von den Macherinnen und Machern produziert. Sie sorgen für die Millionen Abrufe. Bei Instagram erzielen dagegen Mainstream-Stars wie Fußballer Cristiano Ronaldo oder Reality-TV-Star Kylie Jenner die meisten Abrufe. Sie generieren dort die hohen Followerzahlen aufgrund ihrer breiten medialen Präsenz. Genau das ist aber die falsche Richtung, in der sich Instagram entwickeln sollte, vor allem seitdem klar ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer bei Facebook immer älter werden. Instagram ist deshalb dazu verdammt, junge Menschen für sich zu gewinnen. Meta-Chef Mark Zuckerberg setzt offenbar alle Hebel in Bewegung, um das zu verändern. Das sagt Taylor Lawrence, die seit vielen Jahren Zuckerberg und sein Meta-Imperium beobachtet. TikTok ist ganz eindeutig der größte Konkurrent. Es erreicht junge Menschen und kommt auf ein Maß an Interaktion, das Facebook schlicht nicht erreicht. Facebook verliert dagegen Nutzerinnen und Nutzer. Sie befinden sich definitiv auf dem Rückzug. In den vergangenen Wochen ist der Algorithmus bei Instagram grundlegend umgebaut worden. Er setzt sich nicht mehr aus dem zusammen, was Freundinnen und Freunde schauen oder was man selbst interessant findet, sondern vor allem aus Inhalten, die viral gehen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Inhalte, die besonders häufig geschaut werden. Instagram ist deshalb längst nicht mehr eine Fotoplattform, sie ist auf dem besten Wege, zur Videoplattform zu werden. Großes Vorbild: TikTok aus China. Taylor Lawrence von der Washington Post sagt, Mark Zuckerberg liebt es zu sagen, TikTok bedeutet Wettbewerb, es sei eine große Firma. Hinter verschlossenen Türen gibt er sich aber viel aggressiver. Er würde alles dafür tun, um TikTok schlecht zu reden, sodass sie in den USA keinen Fuß auf den Boden bekommen. Die Nutzerinnen und Nutzer stellen beim Öffnen ihrer Instagram-App neuerdings fest, dass nach ein oder zwei Fotos von Freunden plötzlich Videoclips starten. Automatisiert. Und die sind meistens so gut gemacht, dass man kaum wegsehen mag. Instagram-Chef Mosseri verpackt das in diese wolkige Erklärung. Ein großer Teil unseres Feeds basiert jetzt auf Empfehlungen, von denen du vielleicht noch nichts gehört hast. Dafür hast du jetzt noch mehr Kontrolle. Oder anders ausgedrückt, bei Instagram dürften künftig Verweildauer und Interaktionsraten eine deutlich größere Rolle spielen als das Wohlbefinden und der gesellschaftliche Nutzen.
Markus Schuler berichtete aus dem Silicon Valley.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Rudolf Philipp Recht vom Gandersheimer Kreisblatt. Und unsere Schlagzeile am Freitag lautet, dass Bad Gandersheim nun auch einen eigenen Lux hat. Nicht schlecht staunten Melanie Giersemehl und Yannick Böttcher, als sie auf ihrer täglichen Runde mit dem Hund über den Klusberg in Bad Gandersheim plötzlich ein Tier wahrnahmen, das ihnen so bislang noch nie begegnet war. Auf einem Baumstamm sonnte sich ein entspannter Lux. Da sich Spaziergänger wie Hund ruhig verhielten, konnten die Bad Gandersheimer die Begegnung mit dem Tier fotografisch dokumentieren. Ole Anders von der Projektkoordination Lux im Harz schätzte das Tier auf knapp ein Jahr Alter. In dieser Zeit beginnt der Nachwuchs eigene Wege zu gehen. Der Lux stammt vermutlich von den im Harz ausgewilderten Luchsen ab. Ob er hier heimisch wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.
Medias Res war das für heute. Morgen zu dieser Zeit hören Sie wieder eine Ausgabe unserer Sendung, unseres Podcasts nach Redaktionsschluss. Und da geht es um die Frage eines Hörers, warum Glücksspiele in vielen Medien, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wenig hinterfragt werden. Hören Sie doch mal rein. Am Mikrofon der heutigen Sendung war Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.